Nachdenkseiten. Die kritische Website.
Brasiliens Justizfass Lava Jato ist tot. Die Aufhebung der Urteile gegen Ex-Präsident Lula und die Anklage gegen Ex-Richter Sergio Moro. Ein Bericht von Frederico Füllgraf, verantwortlich Redaktion. Am vergangenen 8. März überraschte Richter Edson Fachin vom Obersten Gerichtshof Brasiliens STF die einheimische und internationale Öffentlichkeit. Der Magistrat entschied, sämtliche Klagen und Urteile der Einsatzgruppe Lava Jato, übersetzt Unternehmen Autowaschanlage, gegen Ex-Präsident Luiz Inácio Lula da Silva aufzuheben. In der Begründung hieß es, die 13. Kammer der Bundesjustiz in Curitiba unter Vorsitz des ehemaligen Richters und Jair Bolsonaros Justizministers Sergio Moro sei nicht zuständig. Die Nachricht hatte am Internationalen Frauentag das Zeug für eine Bombe in den Schlagzeilen der internationalen Medien. Die Sensation fand auch Niederschlag in den sogenannten deutschen Leitmedien wie der Tagesschau. Allerdings, keiner der deutschen Kurzberichte signalisierte ein Angebot an gründlicher Recherche oder Rückblick auf die politischen Zusammenhänge. Zum Beispiel über den mehrfach von den Nachdenkseiten in den vergangenen Jahren beleuchteten, gesetzeswidrigen bis kriminellen, als Lawfare bekannten Justizkrieg der Einsatzgruppe Lava Jato, der 2014 in Brasilien seinen Anfang hatte und sich bis 2020 auf Argentinien, Peru und Ecuador ausdehnte. Mit dem Titel »Der Aufstieg des Karrieristen zum Geburtshelfer Bolsonaros« widmeten die Nachdenkseiten bereits im Januar 2019 dem vom internationalen Mainstream als Held der Korruptionsbekämpfung gefeierten Ex-Richter Moro ein zweiteiliges Dossier. Mit zuverlässigen Quellen dokumentierte der Zweiteiler, wie der brasilianische Jurist während der Regierung Barack Obama Joe Biden vom Außen- und Justizministerium der USA aufgebaut und zur Destabilisierung des Rechtsstaates und zur Zerstörung der brasilianischen Schwerindustrie in Brasilien eingesetzt wurde. Hintergründe, die kaum von deutschen Leitmedien wahrgenommen wurden und deren verborgene Absichten der Urteilsannullierung sie auch jetzt den deutschen Lesern schuldig bleiben. Die weniger den Altpräsidenten Lula als vielmehr seinen Scharfrichter Moro rechtlich begünstigen sollen, der seit dem vergangenen 9. März nun selbst am Pranger der Justiz steht. Der in Anführungszeichen Faktor Lula. Justizintrige und Militärputschandrohung mit Wende in der Corona-Krise. Dass die Nachdenkseiten erst knapp 2 Wochen nach der Urteilsannullierung den Fall aufgreifen, hat gewichtige Gründe. Zum einen lassen die Folgeereignisse eine beachtliche Justiz- und Militärintrige hinter dem angeblichen Freispruch Lulas erkennen. Nicht nur wurde hinter den Kulissen eine Art Unternehmen rettet Moro aktiviert, sondern rechtsradikale Generäle drohten aus Protest gegen die Gerichtsentscheidung erneut mit einem Militärputsch. Zum anderen erhärteten neue Leaks über das Unternehmen Autowaschanlage die Annahme, dass die in Berlin ansässige Organisation Transparency International mit unzulässigen Verhandlungen über milliardenschwere Beträge und der parteipolitischen Beratung für die Präsidentschaftswahlen von 2018 tief in den Justizskandal um das Unternehmen Autowaschanlage involviert ist und sich gesetzeswidrig in die inneren Angelegenheiten Brasiliens einmischte. Transparency International wird von EU-Regierungen, dem CIA-nahen National Endowment for Democracy, kurz NED, und der George Soros-Stiftung Open Society finanziert. Währenddessen haben sich internationale und alternative Medien in Brasilien auf den Kandidaten Lula eingeschossen. Mit der Urteilsannullierung hat der Ex-Präsident vorläufig seine politischen Grundrechte zurückerobert. Diese waren gerichtlich bis zum Jahr 2035 außer Kraft gesetzt worden. Mit einem mehr als 5%igen Vorsprung gegenüber einem eventuellen zur Wiederwahl antretenden Jair Bolsonaro wird der zweimalige Ex-Staatschef bereits als potenzieller Präsidentschaftskandidat für die geplanten Wahlen vom Oktober 2022 gehandelt. Mit einer kämpferischen Mischung aus Pressekonferenz und Ansprache schien Lula am vergangenen 10. März die politische Bühne wieder betreten zu haben. Lula schien plötzlich das Machtvakuum auszufüllen und den eigentlichen Staatschef im Lande zu markieren. Mit seiner scharfen Kritik an der katastrophalen Misswirtschaft und der schrecklichen Covid-Todesbilanz Bolsonaros. Seiner Forderung nach Covid-Impfstoffen, deren Lieferung er in den Folgetagen persönlich mit den Regierungen Chinas und Russlands aushandelte und sich Hilfeleistungen der US-Regierung erbat, sowie seinem Wink nach einer breiten Allianz, unter deren Einschluss der politischen Mitte-Rechtskräfte. Der Auftritt hatte ungeahnte Folgen. Im Handumdrehen tauschte Bolsonaro seinen dritten durch einen vierten, allerdings zivilen Gesundheitsminister aus, erschien in der Öffentlichkeit ausnahmsweise mit Schutzmaske und, wie üblich eine freilich inszenierte Farce, als nicht wiedererkennbarer Befürworter der von ihm seit Monaten bekämpften Massenimpfung gegen Covid-19. Seitdem wetteifern internationale Medien um ein Lula-Interview. Zitat: Exclusive, will Lula official run for president of Brazil again? Zitat Ende, twitterte die britische Journalistin iranischer Herkunft Christian Amanpour. Ihr 20-minütiges Interview mit Lula wurde am 18. März auf dem US-Sender CNN ausgestrahlt. In einem Ausschnitt davon erklärt der legendäre Politiker suffisant, Zitat: Wenn meine Partei und die anderen verbündeten Parteien der Meinung sind, dass ich der Kandidat sein könnte und wenn es mir gesundheitlich gut geht, kann ich Ihnen versichern, dass ich diese Einladung nicht ablehnen werde, Zitat Ende. Sicherlich kann man sich fragen, hat denn Brasilien keine anderen, dringenderen Sorgen? Ist es denn nicht ein bisschen früh, eine Präsidentschaftskandidatur mit mehr als 1,5 Jahre vor dem geplanten Wahltermin ins Gespräch zu bringen? Es ist wahrhaftig zu früh. Doch Brasilien wird von einem Desgoverno, also der Regierungslosigkeit, beherrscht. Eine Szenerie des Massentodes, der Entmenschlichung und sozialen Verwüstung, in der die gleichermaßen charismatische und proaktive Persönlichkeit Lulas für Millionen Menschen Trost ausstrahlt und Hoffnungen wiedererweckt. Doch trotz aller Erleichterungsseufzer und Erwartungen erheben sich, vom Oberkommando der Streitkräfte bis hinein in den rechtsradikal unterwanderten Justizapparat, bereits massive Widerstände gegen die bloße Hypothese einer erneuten Präsidentschaftskandidatur Lulas. Darauf angesprochen, drohte Bolsonaro erneut mit einer Diktatur. Richter Fachins Doppelspiel. Seit der offiziellen Anklage gegen Lula im Mai 2017 dokumentierten und kommentierten die Nachdenkseiten in mehrfachen Ausgaben die verschiedenen Vorwürfe gegen Lula und deren politisch motivierte Bestätigung durch das Berufungsgericht DRF4 im südbrasilianischen Porto Alegre. Im Laufe der vergangenen 3 Jahre wurde der Altpräsident allerdings von 4 der insgesamt 9 Anklagen freigesprochen, wovon 4 kein Ermittlungsgegenstand der Einsatzgruppe Lava Jato sind. Mit dem Beschluss Richter Fagins, dass die 13. Kammer der Bundesjustiz in Curitiba nicht das zuständige Gericht gewesen sei, sind Anklageerhebung und Verurteilung Lulas zu 9,5 Jahren Haft bzw. zu 12 Jahren durch das Berufungsgericht TRF4 aufgehoben. Sie betreffen die falsche Anklage, der Ex-Präsident habe wegen Begünstigung des Baukonzernes UAS ein Penthouse im Strandort Guarujá erhalten. In 3 weiteren Kernvorwürfen wird behauptet, Lula sei auch Eigentümer eines Wochenendresorts in Atibaia bei São Paulo. Sein Institut Lula habe illegale Spenden und er selbst illegale Vertragshonorare erhalten. Doch Richter Vagins Erklärung, mit der Annullierung der Gerichtszuständigkeit habe er einen Habeas Corpus Antrag von Lulas Verteidigern vom 3. November 2020 nachgegeben, entbehrt nicht nur der Aktualität, sondern vor allem der Seriosität. Der erste Rechtsakt gegen den Zuständigkeitsanspruch von Richter Sergio Moro wurde von Lulas Hauptverteidigern Cristiano Zanin und Valesca Teixeira bereits im Jahr 2016 an das SDF gestellt, jedoch dort mehrfach von verschiedenen Richtern verworfen. Hätte der Richter in erster Instanz, Sergio Moro, die Causa Lula dem im SDF dafür zuständigen Richter Deori Savaski nicht streitig gemacht, hätte der Fall eine positive Wende genommen. Doch Richter Javaski kam bei einem bis heute unaufgeklärten Flugzeugabsturz im Januar 2017 ums Leben. Und der mit den Ermittlungen über den Absturz beauftragte Polizeikommissar Adriano Antonis Juarez wurde im September des gleichen Jahres während eines angeblichen Kneipenstreits von Kollegen erschossen. Kausalzusammenhänge wurden bestritten, doch der berechtigten Mutmaßungen über die beiden Todesfälle niemals ausgeräumt. Jedenfalls beruhte Mores Zuständigkeitsanspruch auf der falschen Zuordnung. Lula sei in die Korruptionsaffäre um den Erdölkonzern Petrobras verwickelt, was niemals stimmte und von dem Richter selbst bereits 2017 zugegeben wurde. Mit anderen Worten, hätte das Hohe Gericht sich der Sache angenommen, wäre der Altpräsident nicht mit mangelhaften Beweisen verurteilt und wahrscheinlich gar nicht hinter Gittern gebracht worden. Der größte Justizskandal aller Zeiten. Richter Mendez und der Machtdisput im Hohen Gericht. Edson Fagin ist einer der von demokratischen Juristen als katastrophal und deshalb emblematisch bezeichneten Fälle von Richterfehlnominierungen durch die Regierungen Lula da Silva und Dilma Rousseff. Als ehemaliger Sympathisant der Bewegung der landlosen MST entpuppte sich der südbrasilianische Jurist bald als Verbündeter Sergio Moros und der Einsatzgruppe Lava Jato im Hohen Gericht und schmetterte als Nachfolger des toten Kollegen Teori Savatsky seit Ende 2017 sämtliche Anträge von Lulas Verteidigung ab. Mit seiner jüngsten Amtshandlung, der Annullierung von Moros Zuständigkeit, tüftelte Vagin allerdings eine politische Falle aus. Sie sollte einem anderen Antrag der Verteidigung Lulas, nämlich der Untersuchung der Befangenheit Moros, den Wind aus den Segeln nehmen. Doch damit griff Vagin in die Zuständigkeit seines STF-Kollegen und in Heidelberg promovierten Richters Gilmar Mendez ein, dem als Vorsitzenden eines STF-Spruchkörpers ebenso seit Dezember 2018 wiederholte Befangenheitsanträge von Lulas Verteidigung vorliegen, deren Abstimmungen jedoch seitdem sabotiert und vertagt wurden. Mendez erkannte sehr rasch das Doppelspiel Fagins und ordnete bereits einen Tag nach der Urteilsannullierung eine Tagung des von ihm koordinierten Spruchkörpers zum Vorgehen Sergio Moros an. Minuten vor Beginn der Sitzung forderte Fagin den Präsidenten des Gerichtshofes, Richter Luis Fux, auf, die Abstimmung zu verschieben und dem STF-Plenum zu übertragen. Fux wies den Antrag ab und gab Mendez grünes Licht. Dieser hielt eine nahezu zweistündige Begründungsrede mit seiner Stimmenabgabe und zog vom Leder. Zitat: Entweder haben wir es hier mit einem fantastischen Werk der Literatur zu tun, das den Nobelpreis verdient, oder, wie es die New York Times bezeichnete, es handelt sich in der Tat um den größten Justizskandal der Menschheitsgeschichte. Zitat Ende. Den hohen Richtern Mendez und Ricardo Lewandowski gelang gerade noch ihre Stimmenabgabe und die Erklärung, Moro sei befangen und sämtliche Urteile null und nichtig, als Tagung und Abstimmung noch einmal unterbrochen und vertagt wurden. Diesmal durch den kürzlich von Jair Bolsonaro zum STF nominierten Richter Cassio Nunez, der Einsicht in die Prozessunterlagen verlangte. Wie lange Nunez Einsicht dauern wird, weiß kein Wahrsager, wissen nur die Götter. Richter Fagin stimmte dagegen. Richterin Carmen Lucia will auf Nunez' Reaktion warten und erst dann ihre Stimme abgeben. Also steht das vorläufige Ergebnis 2-1. Zur gerichtlichen Feststellung von Moros Befangenheit braucht Richter Mendez jedoch mindestens 3 der 5 Stimmen. Nun richten sich alle Blicke auf Cassio Nunez und auf den Kalender. Die Spannung wächst. Der rechtsextrem unterwanderte Justizapparat fühlt sich gegen die Wand gedrückt und reagiert mit einer Unterschriftenliste von 1.000 mit Moro solidarischen Staatsanwälten. Die Initiative war eine Reaktion auf den offenen Brief von mehr als 300 brasilianischen Juristen, Politikern und weltbekannten Künstlern wie Chico Buarque, die vom STF-Vorsitzenden die umgehende Anklage und Verurteilung Sergio Moros verlangten. Eine Forderung, die sich wenige Tage später 7 ehemalige Justizminister mit einem Manifest anschlossen. Sodann setzte Richter Juiz Luis Antonio Bonache, Moros Nachfolger in der 13. Kammer der Bundesjustiz in Curitiba, die dort üblichen Vergeltungsakte fort. Protokollarisch überreichte er zwar sämtliche Prozessunterlagen der Causa Lula einem Bundesgericht in Brasilia, blockierte aber weiterhin, illegal, Lulas beschlagnahmtes Vermögen. In der aufgeführten Liste leistet sich Bonnaget eine lächerliche Provokation mit der Aufführung des von Lula niemals besessenen Penthouses im Strandort Guarujá, wofür Moro den Ex-Präsidenten zu 9,5 Jahren Haft verurteilt hatte und ihn 580 Tage und Nächte hinter Gittern schmoren ließ. Der Aufbau eines parallelen Staates durch Sergio Moro und Einsatzgruppe Lava Jato. Ergebnislose Ermittlungen, sodann Unterstellungen, Einschaltung der Medien, Rufmord, nicht benachrichtigte Vorladung mit 300 schwer bewaffneten Polizisten, Hausdurchsuchung, illegale Abführung, Abhörung privater Familiengespräche, eine Kaskade hanebüchender Anschuldigungen, Schauprozesse, Aburteilung mit der Zugabe, keine Beweise gefunden zu haben, dennoch Verhaftung und Einkerkerung. Davor, währenddessen und danach führen Richter und Staatsanwaltschaft tausende Gespräche auf der Text-App Telegram. Ein Teil der Gespräche dokumentiert einwandfrei, dass die Einsatzgruppe keine Beweise gegen den Ex-Präsidenten besaß, danach lechzte, nichts fand, jedoch eine Menge erfand. Ein anderer Teil erschaudert jeden rechtsstaatlich orientierten Juristen mit der Erkenntnis, dass nicht etwa die Staatsanwälte, alles junge, maximal 30-jährige Aufsteiger oder Sprösslinge der Oberschicht, sondern Sergio Moro, das richterliche Unabhängigkeitsmandat verletzend, die Einsatzgruppe Lava Jato kommandierte. Mit Hinweisen, Anordnungen und Koordination. Doch es blieb nicht dabei. Richter und Staatsanwälte amüsierten sich über Lulas Verhaftung, wünschten den Absturz der Maschine, die ihn nach Curitiba fliegt. Einsatzgruppenleiter Diltan de la Guignol witzelt in einem Gespräch, die Verhaftung des Ex-Präsidenten sei dem CIA zu verdanken. Sodann werden die Telegram-Schwätzer persönlich und beleidigend. Sie machen sich lustig über den Tod von Lulas Ehefrau Marisa, seines Enkels und seines Bruders während der Haftzeit. Sie kokettieren mit dem US Department of Justice, laden FBI-Beamte ohne Erlaubnis der Generalstaatsanwaltschaft und des STF nach Curitiba ein. Die Verhaftung Lulas, so die Telegram-Gespräche, waren ein Muss-Sein Sergio Moros. Doch auch Dutzende anderer Angeklagte erfuhren ähnliche Demütigungen und an eine Polizeistaat grenzenden Grundrechtsverletzungen. Sie wurden mehrfach verhört, unter Druck gesetzt, mit hohen Haftstrafen bedroht, in Isolierhaft gesteckt, es sei denn, sie verrieten ihren Schergen Namen Dritter, die diese hören wollten, die aber nichts bewiesen. So die Aussage Leo Pinheiros gegen Lula, der zwei vorherige Aussagen widerrief und somit seine Haftstrafe um 4/5 herabgesetzt bekam. Schweres illegales Vorgehen gegen die Angeklagten, das Gesetz und den Rechtsstaat. Ein neuer Nationalheld, der Hacker Walter Delgaggi Nieto. Als Richter des SDF, wie dessen ehemaliger Vorsitzender Dias Toffoli und Kollege Gilmar Mendez vom kriminellen Vorgehen der angeblichen Korruptionsbekämpfer erfuhren und aufbegehrten, schwor die Gruppe um Moro und Staatsanwalt Delagnol Rache und plante die Verhaftung beider Mitglieder des Hohen Gerichtes mit dem erlogenen Vorwurf der sogenannten Korruption. Kriminell, aber immer noch nicht genug, bemühten sich die Justizgangster um die Unterschlagung von 853 Millionen US-Dollar, auf die das Department of Justice in einer Mammutklage gegen Petrobras in den USA als Strafzahlung verzichten und der brasilianischen Justiz übereignen wollte. Da schaltete sich Einsatzgruppenleiter Dalla Guignol ein, der saftige Batzen Geld solle für die undurchsichtigen Korruptionsbekämpfungsprogramme bereitgestellt, also von den jungen Herren in Curitiba unbeaufsichtigt kontrolliert werden. Ein Versuch, den die Generalstaatsanwaltschaft im Handumdrehen vereitelt und das Geld angeblich für Umweltschutzmaßnahmen umdirigiert hat. Was weder Moro noch Delagnol und die Schar der Telegram-Schwarze ahnten, war, dass ihre chiffrierten Gespräche, oft als Audio, von einem Amateurhacker mitgeschnitten wurden und bereits 2019 zum großen Teil in der brasilianischen Ausgabe der Nachrichtenplattform The Intercept ohne Quellennennung erschienen und den größten Justizskandal aller Zeiten auslösten. Der nicht geladene Gast der Geheimgespräche hieß Walter Delgaggi Nieto, ein 31-jähriger, wegen angeblichem Drogenhandel mehrfach angeklagter Jurastudent aus der Provinzstadt Araraquara und neben Lula einer der zurzeit begehrtesten Interviewstars, auch der Mainstream-Medien. Vergacci erklärte indes überzeugend, er sei ein Bewunderer der Lavaggiatore-Ermittlungen gewesen, habe das Telegram-Passwort Dalton de Lagagnols herausgefunden und sei zunächst in seine Seite eingebrochen, um sich nach einem Vortrag an der Universität in Ribeirão Preto zu erkundigen. Beim Einloggen habe er festgestellt, dass der Staatsanwalt seine Dateien nicht löschte und hat sich in dessen Gespräche eingelesen. Zitat, ich war ein Fan, aber sobald ich die Manipulation dieser Leute verstanden hatte, fühlte ich mich betrogen. Ich habe gesehen, dass das Unternehmen Autowaschanlage alles andere als legal, also hochpolitisch ausgerichtet ist. Zitat Ende. Als Folge der Intercept-Veröffentlichungen wurde Delgacci noch im Jahr 2019 auf Befehl Sergio Moros während einer Operation Spoofing verhaftet. Der Name sollte andeuten, Delgacci habe die Telegram-Gespräche zum Zweck der Diffamierung erfunden, also sogenannte falsche Nachrichten, Spoofing, in die Welt gesetzt. Nach rund 14 Monaten Untersuchungshaft veranlasste die Justiz im Oktober 2020 seine Freilassung. Doch Delgacci darf weder ein Mobiltelefon besitzen, noch das Internet benutzen. Eine Isolierung, die durch die Covid-19-Maßnahmen in seinem bescheidenen Leben im Hause seiner Großmutter in der Kleinstadt Araguara nahezu unerträgliche Grenzen setzte. Dies soll nun mit der Androhung seiner Wiederinhaftierung nach zahlreichen Interviews verschärft werden. Doch der junge Mann fühlt sich nach wie vor von einer gewissen Euphorie angespornt, wenn er sich als Hauptfigur des Untergangs Sergio Moros und der Bande der Staatsanwälte in den Titelgeschichten der Medien wiedererkennt. So viel ist klar. Richter Moro verlor den Rest seines Ansehens als Justizminister des Faschisten Bolsonaro und Einsatzgruppenleiter de Lagagnol verlor seinen Posten. Unternehmen Lavaggiatore ist tot. Hacker Delgacci Nieto verspürt deshalb am vergangenen 9. März einen besonderen Grund zur Freude. Da sagte der hohe Richter Gilmar Mendes, Zitat, wenn die Telegram-Dialoge erfunden sein sollten, müsste der Hacker aus Araguara ein bemerkenswerter Autor der Fiktion sein, der all dies geschrieben haben soll, Zitat Ende. Richter Mendes stellte die These auf, Moro und die Einsatzgruppe Lavaggiatore verfolgten ein unmissverständliches Machtprojekt, das ebenso von Lulas Hauptverteidiger Cristiano Sanin im Interview mit der Deutschen Welle bestätigt wurde. Zitat, es ist klar ersichtlich, dass der Richter Sergio Moro die Auswirkungen der Berichterstattung über die Angeklagten manipulierte und moderierte. Die Möglichkeit zu provozieren und nicht darauf zu warten, Beweise in der Hand zu haben, stellte sicher, dass der Richter an der Spitze eines Narrativs stand, das in der Ausgeburt eines echten Machtprojektes gipfelte. Sein Ziel war die politische Delegitimierung der Arbeiterpartei, insbesondere des ehemaligen Präsidenten Luis Ignacio Lula da Silva, um seine Wahlabsichten zu sabotieren, Zitat Ende, betonte Mendes. Und wies darauf hin? Er behaupte das mit größter Gelassenheit, weil er nicht von der PT zum SDF nominiert und als eine Art Gegner einiger PT-Praktiken angesehen wurde. Seine Warnung, Zitat, Demokratie erfordert Opposition, Widrigkeiten, aber sie darf kein Feindbild tolerieren. Wer heute zur Opposition gehört, kann morgen an der Macht sein, Zitat Ende. Diesen Worten folgte Mendes mutiger Nekrolog zur Beerdigung von Unternehmen Lavaggiatore. Zitat, diese falschen Helden werden die Friedhöfe füllen, das Leben geht weiter. Das Resümee der Oper lautet, sie bekämpfen Verbrechen nicht, indem sie Verbrechen begehen, Zitat Ende. Moro, seine Staatsanwälte und ihr Lawfare genannter Justizfeldzug gegen Lula und die Partei der Arbeiter PT hätte jedoch ohne mediale Propaganda nicht existiert. In der sogenannten hybriden Kriegsführung spielte die mediale Front eine zentrale Rolle bei der Erzeugung des Rufmordes, der Fake News und der psychologischen Zermürbung des Feindes. Diese Rolle übernahm die Mediengruppe O Globo mit ihrer Hofierung des brasilianischen Korruptionsbekämpfers. Erstaunlich ist allerdings Richter Mendes Zivilcourage mit Kritik an den Medien, die bisher kein einziger seiner Kollegen im Hohen Gericht so deutlich vortrug. Bereits Ende 2019 nahm Gilmar Mendes Stellung zu dem Phänomen, das er militanten Lavaggiatismus, also Propaganda für Sergio Moro, nannte und erklärte gegenüber der spanischen Tageszeitung El País, Zitat, ich habe dem Globo Network gerade ein Interview gegeben und dort haben sie mich gefragt, glauben Sie nicht, Sie haben Angriffe auf die Medien verursacht, die Sie auf der Straße erlitten haben? Ich antwortete, nein, ich habe sie nicht verursacht. Sie haben es getan. Sie sind die Urheber. Ich stehe seit letztem Jahr mit Globo im Dialog und sagte im scherzhaften Ton zu den Globo-Kolumnisten Ali Kamel, wenn meine Frau Witwe wird, kann sie möglicherweise eine Klage gegen sie einreichen, weil ihr diesen Kampagnenjournalismus in die Welt gesetzt habt, Zitat Ende. Ende Oktober 2019 protestierte Mendez auch in einer Fernsehdebatte vor erstaunten und verschämten Journalisten, Zitat, ihr habt falsche Helden erschaffen, Zitat Ende. Dr. Gilmar Mendez, ein in den obersten Gerichtshof eingeschleuster Agent von Lulas PT, eine lachhafte Verschwörungstheorie, doch so wurde sie von Moro oft gemutmaßt. Aber mitnichten. Mendez war es, der mehr als einmal die Einwände von Lulas Verteidigern an das Hohe Gericht an Moros 13. Kammer umleitete und der Nichtzuständigkeit des Scharfrichters im US-Auftrag in die Hände spielte. Und Mendez war es, der genau vor 5 Jahren im März 2016 in einer Nacht-und-Nebel-Aktion die Nominierung Lulas zum Kabinettschef von Präsidentin Dilma Rousseff vereitelte. Lange davor schon galt der Jurist im Talar allerdings als ausgemachter Feind der PT im Hohen Gericht. Doch 3 Jahre später ereignete sich das sogenannte Wasajatu, der Deljati The Intercept Mammut Leak, der den Juristen umhaute und ihn zu einem der letzten Garanten oder Rechtsstaatlegalisten in Brasilien Jair Bolsonaros mutieren ließ. Wortgewandt, belesen und von seltenem Richtermut angetrieben, prangerte Mendez in den jüngsten Jahren nicht allein die Rolle der Medien, sondern auch die Einflussnahme neoliberaler Thinktanks und NGOs wie der deutschen Transparency International an, die mit Moros Lawfare an einem regelrechten finanziellen und politischen Komplott gegen die Restbestände der Demokratie in Brasilien gestrickt hat. Was Mendez zu der Warnung veranlasste, Zitat, die OECD soll uns helfen, Korruption zu bekämpfen, anstatt Staatsfunktionäre zu korrumpieren, Zitat Ende. Im Juli 2020 waren Mendez und Transparency öffentlich aneinander geraten, als die umstrittene Berliner NGO die Weitergabe ihrer Geheimgespräche mit Staatsanwalt de la Guignol an den Generalstaatsanwalt zu verhindern versuchte. Berliner Transparency International berät kriminelle Staatsanwaltschaft und interveniert in brasilianische Innenpolitik. Gespräche in der Telegram-App, die zwischen Staatsanwalt Deltan de la Guignol und Bruna Brandão, Geschäftsführer des brasilianischen Büros von Transparency International, ausgetauscht, an Intercept Brasil übermittelt und von der Justiz untersucht wurden, deuten gerade auf einen Mangel an Transparenz über die Beziehungen zwischen der NGO und Unternehmen Lavajato hin. Als Aufmacher einer umfangreichen Reportage des brasilianischen Investigativportals A Publica war Mitte September 2020 der Titel »Das Bündnis von Lavajato mit Transparency International« zu lesen. Zitat, mit weltweiter Glaubwürdigkeit im Kampf gegen Korruption hat Transparency International, auch bekannt unter dem Akronym TI, in den letzten Jahren gehandelt, um Lavajato und seine Protagonisten innerhalb und außerhalb Brasiliens durch Interviews, Kontakte mit der Presse und öffentliche Unterstützung zu verteidigen, Zitat Ende, erinnerte das Portal. Die Nachdenkseiten berichteten im Dezember 2016 von einem dieser Fälle, als Sergio Moro an der Universität Heidelberg einen Vortrag hielt, der von Transparency als Propagandaaktion eingefädelt worden war. Aus den geleakten Telegram-Notizen geht hervor, dass die NGO auf Ersuchen von Staatsanwalt und Lavajato-Einsatzgruppenleiter Dalla Gagnol mehrmals in und außerhalb Brasiliens für Lavajato aktiv wurde. Die Chats zeigen, dass Dalla Gagnol eine enge Beziehung zu Bruno Brandão pflegte und sich immer dann an ihn wandte, wenn das Image der Einsatzgruppe in Gefahr war oder er sie fördern wollte. Die Chats enthüllen außerdem, dass die NGO Zugang zu einem Vertragsentwurf hatte, der zwischen der Taskforce und Petrobras mit Bußgeldern zur Gründung einer ominösen Stiftung Lavajato unterzeichnet wurde. Transparency empfahl de la Gagnol jedoch, dass es klüger wäre, wenn die Staatsanwaltschaft nicht im Vorstand einer zig Dollar-Millionen schweren Stiftung vertreten sei, um Verdacht abzuwenden. Ein teurer Rat, den der eitle Della Gagnol jedoch nicht befolgte und damit das Kartenhaus zum Einsturz brachte, als die ehemalige Generalstaatsanwältin Raquel Doggi mit einer Entscheidung des Obersten Gerichtshofes STF den Deal verhinderte. Von Apublica zu einer Stellungnahme gebeten, erklärte Transparency, dass Partnerschaft und Zusammenarbeit mit der L'Avvocato Teile ihrer Arbeit und Mission seien. Die NGO erklärte weiterhin, dass sie zur Erfüllung ihrer Mission, Zitat, systematisch Dialoge führt und mit öffentlichen Vertretern der Zivilgesellschaft, investigativen Journalisten usw. zusammenarbeitet und dass es selbstverständlich sei, dass sie bei der Erfüllung ihrer institutionellen Mission eine institutionelle Partnerschaft mit der Staatsanwaltschaft und Zusammenarbeit mit L'Avvocato sowie mit Greenfield, Amazonia und anderen Taskforces pflege. Zitat Ende. Diese Stellungnahme verbarg indes die wahren Absichten des korrupten Duos Della Gagnol und Brandao, nämlich mit dem Know-how der staatlichen Wirtschaftsstiftung Getulio Vargas und dem Ziel, eine internationale Compliance-Branche für die erfolgreiche Vermeidung strafrechtlicher Verstöße, horrender Bußgelder und Schadensersatzansprüche Dritter zu gründen, ein Unternehmen namens L'Avvocato Global aus der Taufe zu heben. Fast zur gleichen Zeit, als diese Della Gagnol Stiftung mit ihrem Budget von über 800 Millionen US-Dollar insgeheim in Curitiba und Brasilia ausgearbeitet wurde, bastelte Staatsanwalt und Della Gagnol Beauftragter Anselmo Lopez mit einem gewissen Falcao und Transparency-Bürochef Brandao bereits an einem anderen Konvertierungsweg, nämlich das Prestige von L'Avvocato in Bargeld zu verwandeln. Quellenangaben und weiterführende Verlinkungen finden Sie innerhalb des Textes auf nachdenkseiten.de und im Beschreibungstext unter dem YouTube-Podcast.
Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, SoundCloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte.